Wir sind in 1. Chronik 19. Wir sind bei diversen Geschichten Davids, lauter Wiederholungsgeschichten. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, allerdings nicht unbedingt immer so, wie wir es denken, dass er alles perfekt gemacht hätte. Und wir kommen heute indirekt zu einer Geschichte und direkt zu einer anderen. Also Kapitel 19. Und danach starb Nachasch, der König der Ammoniter, und sein Sohn wurde König an seiner Stadt. Die Ammoniter sind eins der Nachbarvölker, das nördlichste, das im Osten direkt lebt. Und ist ein Brudervolk Israels, weil Lot der Neffe Abrahams der Stammvater ist. Da dachte David: Ich will Hanun, dem Sohn des Nachasch, Freundschaft erweisen, denn sein Vater hat mir Freundschaft erwiesen, und sandte Boten hin, ihn zu trösten über seinen Vater. Und als die Gesandten Davids ins Land der Ammoniter kamen, zu Hanun, ihn zu trösten, sprachen die Obersten der Ammoniter zu Hanun: Meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren wollte, als er Tröster zu dir sandte? Sind seine Gesandten nicht viel mehr zu dir gekommen, um das Land zu erforschen, zu erkunden und auszuspähen? Und da merkt man jetzt schon mal wieder, wie tatsächlich nur die Freundschaft war zwischen den Königen, aber die anderen waren ziemlich dreist und ziemlich misstrauisch. Da war immer noch die Feindschaft da. Und so kann oft eine Freundschaft zwar auf oberer Ebene sein, aber die Feindschaft zwischen den Völkern ist noch da. Und in diesem Fall aber zu Unrecht, weil ja David weiterhin eigentlich freundlich gesinnt ist, aber die anderen vermuten, da ist was Böses dabei. Und so kann das oft passieren. Wir meinen es gut und sind vielleicht sogar von Gott her dazu, aber die Leute missverstehen uns und sagen ja, nein und überhaupt und sowieso und du musst weg. Und dazu lässt sich der Hanun jetzt überreden. Da nahm Hanun die Gesandten Davids und schor sie und schnitt ihre Kleider halb ab bis an die Lenden und ließ sie gehen. Und sie gingen weg und man berichtete David über die Männer. Er aber sandte ihnen entgegen, denn der König, denn die Männer waren sehr geschändet. Und der König ließ ihnen sagen: Bleibt in Jericho, bis euer Bart gewachsen ist, dann kommt zurück. Was ist jetzt mit den Leuten passiert? Die sind geschändet worden. Haarpracht und gerade auch Bärte sind bei Männern im Orient sehr wichtig. Also bei uns im Westen ist man fast schon verpönt, wenn man einen Bart hat. So schlimm noch nicht, aber ich kenne tatsächlich ein paar Leute, das muss glatt rasiert sein, sonst bist du kein ordentlicher Mann. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute. Im Orient ist tatsächlich, wenn du keinen ordentlichen Bart hast, dann bist du kein richtiger Mann. Dann bist du entehrt. Und vor allem, wenn es so halb abgeschnitten ist, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Und genauso auch bei den Gewändern, du bist zum Teil entblößt, du bist zum Teil nackt. Weil die sich ganz andere Blöße geben als wir. Die haben vielleicht an anderen Sachen wieder eine niedere Schamgrenze als wir, aber an dem Punkt, da sind sie ziemlich bis heute. Ziemlich stark, je nachdem, wie viel Haut gezeigt wird, desto entehrter bist du. Und jetzt hat Hanun das mit den Gesandten Davids gemacht und damit indirekt mit David selbst. Das ist auch etwas, das finden wir sogar bei Jesus wieder, wenn er das zu seinen Jüngern sagt: Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber euch verachtet, der verachtet mich. Und wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Also wie ich mit einem Gesandten umgehe, das zeigt sehr viel, was ich halte von dem, der ihn gesandt hat. Und tatsächlich behandle ich zumindest indirekt den Gesandten so, wie ich den Sender auch behandeln werde. Und jetzt sagt er eben den Männern: Ihr bleibt in Jericho. Es ist schon mal bei uns in unserem Land. Jericho war zu dem Zeitpunkt nicht aufgebaut. Das kommt erst später, aber eben dort an dem Ort, wo jetzt Jericho ist. Da bleibt ihr, bis es dann wieder so weit ist. Als aber die Ammoniter sahen, dass sie bei David in Verruf gekommen waren Dass sie bei David in Verruf gekommen waren. Warum? Weil sie die Männer entehrt haben, weil sie damit David entehrt haben. Also eben, es ist tatsächlich so, als hätte Hanun David selber den Bart halb abgeschoren und den Kopf halb kahl geschoren und das Gewand halb abgeschnitten. Da sandten Hanun und die Ammoniter 1000 Zentner Silber. Um sich bei David zu entschuldigen, könnte man meinen, nein, um Männer mit Streitwagen und Reitern anzuwerben in Mesopotamien, im Aramäerland von Maacha und in Zoba. Jetzt wäre die Möglichkeit gewesen, dass sich die Ammoniter gesagt hätten, ah, wir haben Mist gebaut, bitten wir um Entschuldigung. Und David hätte dann tatsächlich auch noch Gnade vor Recht ergehen lassen. Denn David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. So sind wir oft aber nicht. Wir verbarrikadieren uns, nachdem wir Gottes Männer misshandelt haben, nachdem wir Gott entehrt haben. Ich überlege gerade, wie das deutsche Äquivalent heißt. Ich höre mir manchmal zu viel Englisches an. Also im Englischen heißt es to double down. Also eine Sache verdoppeln. Und das macht er hier. Der verdoppelt die Schande. Ich komme wirklich nicht drauf, wie man den deutschen Begriff gerade nennt. Er verdoppelt das, indem er sagt, ich bleibe dabei. Ich bitte nicht um Entschuldigung bei David. Ich hole mir eine Streitmacht, mit der ich jetzt gegen David ankämpfen kann. Und wenn David mit seinen Leuten ankommt, ich hole mir die Mesopotamier und die Aramäer. Die Mesopotamier, das sind die Iraker und die Babylon, ja doch die Iraker gewissermaßen, also die Assyrer und die Babylonier vielleicht sogar. Die holt er sich alle dazu, weil er weiß, das sind starke Kämpfer. Und sie gingen weg, und das hatte ich, pardon, und sie waren 32.000 Männer mit Streitwagen und sie warben 32.000 Männer mit Streitwagen an und den König von Maacha mit seinem Volk. Die kamen und lagerten sich vor Medeba. Und die Ammoniter sammelten sich auch aus allen ihren Städten und kamen zum Kampf. Als das David hörte, kapitulierte er. Das wäre jetzt eine andere Variante, die jetzt hätte passieren können. Dass David sich gesagt hätte, oh, wenn das jetzt so viele sind, dann werde ich mal sagen, okay, ist alles nicht so schlimm, was ihr gemacht habt. Und viele von uns, die wir nicht so mit Gott unterwegs sind wie David, obwohl wir es eigentlich könnten. Wir sagen dann tatsächlich, wenn wir sehen, oh, das ist viel, nein, Ungerechtigkeit, aber lassen wir mal. Wir lassen uns ziemlich viel von dem gefallen, was der Feind uns tut. Das kann tatsächlich auf alle möglichen Weisen passieren, aus allen möglichen Gründen auch. Zum Beispiel, dass wir uns sagen, ach, so schlimm ist das jetzt gar nicht. Oh ja, was da passiert ist, es ist ein Unrecht, aber ja, das Leben ist halt nicht immer und so weiter. Ich will doch gut demütig sein. Es ist ja auch nicht verkehrt, demütig zu sein, aber es ist eine falsche Demut in dem Sinne, dass ich das Zeugs ja von Gott bekommen habe. Und wenn der Teufel ankommt und mir das stehlen will, was ich von Gott bekommen habe, dann entehrt er damit Gott. Und wenn ich dann sage, ja, nee, ist nicht so schlimm, dann sage ich zu Gott, das ist eigentlich gar nicht wichtig, was du mir gegeben hast. Richtige Demut wäre in dem Fall zu sagen, okay, Gott, du hast es mir gegeben und darum soll es auch wieder zurückkommen, denn du hast es gegeben. Alternativ ist auch noch, wir wissen gar nicht, was Gott uns gegeben hat. Und wenn der Teufel es uns nimmt, denken wir, ja, nee, das ist halt so, das muss so sein. Ich habe gar kein Recht darauf. Und dann kommt er halt mit seinen Riesenfakten an. Eben 32.000 Mann, die lagern sich dort direkt vor der Grenze. Die Aramäer kommen auch noch mit dazu. Und wir könnten kapitulieren und sagen, okay, nee, das ist alles, ja, nee, nee, ich habe ja auch kein Recht darauf. Und dann aber zu wissen, nee, ich habe ein Anrecht drauf. Die Bibel sagt mir dies und das und jenes zu. Und zum Beispiel eben, wenn ich weiß, so haben die mich behandelt. Auch wenn Jesus gesagt hat, wir werden Verfolgung erleiden, dürfen wir in einer gewissen Weise sagen, hallo, Herr, dein Eigentum wird angetastet. Jetzt tu etwas. Und er wird es mitunter so tun wie bei Paulus, also da noch eher Saulus, weil er im jüdischen Raum unterwegs war, dass er ihn stoppt. Oder er macht es auf eine Weise wie bei Herodes, der plötzlich, also Herodes, der in Kapitel 12 in Apostelgeschichte, der sich erst noch so großartig gibt und dann plötzlich stirbt er von Würmern zerfressen. Dürfen wir auch machen. Und David kapituliert jetzt eben nicht, weil er weiß, meine Ehre ist verletzt. Oder, also die Ehre meiner Männer ist verletzt. Damit ist meine Ehre verletzt. Und damit ist Gottes Ehre verletzt, weil ich der König von Israel bin. Und als König von Israel bin ich der weltliche Repräsentant Gottes auf dieser Welt. Diese Dreistigkeit darf David besitzen. Und die dürfen wir auch besitzen. Die dürfen wir sogar noch viel mehr besitzen, weil wir Gottes Kinder sind. So. Als David das hörte, kapitulierte er eben nicht, sondern sandte er Joab hin mit dem ganzen Heer der Helden. Das heißt jetzt nicht, dass es nur die drei und dann nochmal die 30 waren, sondern halt die hatten noch Leute unter sich. Aber die Helden, wenn ihr euch nochmal zurückerinnert, das waren ziemlich krasse Leute, die mit Gott Dinge erlebt haben. Das ist ja auch ein Bild für das, was wir mit Jesus erleben können. So, wir sind jetzt in Vers 9. Die Ammoniter aber waren ausgezogen und stellten sich zum Kampf auf vor dem Tor der Stadt. Die Könige aber, die gekommen waren, standen für sich auf freiem Feld. Als nun Joab sah, dass vor und hinter ihm sich der Kampf gegen ihn richtete, erwählte er aus der ganzen jungen Mannschaft in Israel einen Teil und stellte sich gegen die Aramäer. Das übrige Kriegsvolk aber tat er unter die Hand seines Bruders Abishai, dass sie sich gegen die Ammoniter stellten. Und sprach, wenn mir die Aramäer zu stark werden, so komm mir zu Hilfe. Wenn aber die Ammoniter dir zu stark werden, so will ich dir helfen. Also will ich dir helfen, so ist netter formuliert. Auch ein Bild für das, was uns passiert. Wir kommen an und plötzlich haben wir mehrere Fronten zu bekämpfen. Sagen wir jetzt zum Beispiel Streitigkeiten in der Gemeinde und Sachen von außen. Ein Beispiel. Oder tatsächlich, dass die Gemeinde von zwei Seiten bedrängt wird. Oder. Und dann ist tatsächlich wichtig, dass wir sagen können, wir kämpfen ja, wir müssen nicht alle an derselben Stelle kämpfen. Das kann in einer gewissen Weise zu Spaltung führen, weil jetzt plötzlich Abishai sagen könnte, mein Kampf ist viel wichtiger als der, den Joab hat. Ich kämpfe hier gegen die Ammoniter. Die sind in einer starken Festung. Die müssen wir zuerst besiegen, denn wenn wir die Festung erobert haben, dann können wir uns in der Festung verschanzen und können von dort Ausfälle machen und können wesentlich besser angreifen. Oder Joab hätte sagen können, mein Kampf ist viel wichtiger, denn die Ammoniter in der Festung, die können wir ja noch belagern, die können wir einsperren. Aber die Aramäer laufen frei herum, die müssen wir bekämpfen. Stattdessen hat er gesagt, nee, 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 beide Kämpfe sind wichtig, weil ja, die könnten es von einer Seite angreifen oder von der anderen Seite. Und wir müssen beide Sachen kämpfen. Ohne zu sagen, dass der andere Kampf unwichtig wäre. Und das machen wir manchmal auch, dass wir in der Gemeinde sagen, das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, das ist viel, viel wichtiger als das, was er anderen Leuten aufs Herz gelegt hat. Da darf ich mich auch gerne selber in die eigene Nase fassen, weil ich da auch nicht vorgefeit bin. Aber Gott zeigt uns eben, guck mal hier, das habe ich dir aufs Herz gelegt. Aber das heißt noch lange nicht, dass das der Kampf ist, den alle anderen auch zu kämpfen haben. Und dann aber auch wieder das, dass wir einander unterstützen. Dass wir nicht nur sagen, das ist dein Kampf. Sondern dass wir dann tatsächlich sagen, okay, damit hast du zu kämpfen. Und wenn es dir zu schwer wird, dann ruf mich. Und umgekehrt auch, das ist mein Kampf und wenn es mir zu schwer wird, dann rufe ich dich. Das wirkt jetzt blöd, weil gewissermaßen Joab dann plötzlich zwei Fronten zu bekämpfen hat oder Abishai zwei Fronten zu bekämpfen hat. Aber da kommt der nächste Vers ins Spiel. Sei getrost und lass uns getrost handeln für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Städte in diesem Fall nicht mit Doppel-T, sondern mit DT. Der Herr tue, was ihm gefällt. Dieses sei getrost. Du darfst den Trost Gottes haben. Und dieses Wort für Trost und auch sei getrost, da steckt eine Ausrüstung drin. Also der Tröster, der ist wesentlich mehr als nur dass er neben mir sitzt und auf die Schulter klopft, das wird schon wieder. Der Tröster, das ist derjenige, der im Kampf beisteht. Das ist derjenige, der tatsächlich sagt, das, was du zu kämpfen hast, da kämpfe ich mit dir. Und wenn wir dann auch noch wissen, dass es Gott ist, der mit uns kämpft, dann wissen wir auch, dass wir auf der Siegerseite sind. 1. Korinther 15, 57, im ganzen Zusammenhang mit der Auferstehung, Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und den nächsten Vers, den kann ich weniger besser oder weniger gut, aber am Schluss heißt es, wir sollen getrost sein, weil wir wissen, dass unser Anliegen nicht vergeblich ist in dem Herrn. Daran dürfen wir festhalten, darauf dürfen wir bauen. So, getrost sein. Lasst uns getrost handeln. Wir haben tatsächlich Unterstützung. Auch wenn es nicht unbedingt so aussieht. Und auch wenn wir an zwei Fronten kämpfen. Und Joab rückte vor mit dem Volk, das bei ihm war, und gegen die Aramäer zu kämpfen. Und sie flohen vor ihm. Als aber die Ammoniter sahen, dass die Aramäer flohen, flohen sie auch vor seinem Bruder Abishai und zogen in die Stadt. Joab aber kam nach Jerusalem. Also, beide sind getrost und stark und darum kämpft Gott mit ihnen. Nicht gegen sie, sondern mit ihnen. Und schafft Angst bei den Feinden. Und Angst ist, egal, ob es bei den Feinden ist oder bei den eigenen Leuten, immer blöd für die Kampfmoral. Ganz gleich, was es ist, ist dann Angst. Wo der Teufel uns Angst geben kann, da ist er am Gewinnen. Angst ist für den Teufel das, was Glauben für Gott ist. Da, wo wir Angst haben, kann der Teufel wirken. Da, wo wir Glauben haben, da kann Gott wirken. Und das sehen wir. Jetzt an der Stelle, einmal ganz kurz, ist das Interessante, das ist der Kampf, der in 2. Samuel 10 berichtet wird. Und in dem ganzen Zusammenhang, Kapitel 10, 11 und 12, kommt die Geschichte rein mit David und Bathseba und Uriah. Also, da ist jetzt das eine, was indirekt erwähnt ist. Also halt nur indirekt, weil es hier tatsächlich nicht erwähnt wird in diesem Buch. Warum? Weil das Buch hier aus einer anderen Perspektive beschrieben ist. Und da war es den Leuten nicht wichtig. Warum war es ihnen nicht wichtig? Weil Gott es an diesem Punkt gesagt hat, das ist mir nicht wichtig. Es ist einmal berichtet, das reicht. Die andere Sünde, die werden wir gleich noch sehen, die kommt tatsächlich doppelt vor. Ich nehme zumindest an, dass wir noch dazu kommen. So, drin. Da sind wir. Als aber die Aramäer sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, sandten sie Boten hin und ließen auch die Aramäer jenseits des Stromes in den Kampf ziehen. Und Schobach, der Feldhauptmann Hadadesers, zog vor ihnen her. Die hatten die Chance aufzugeben und zu kapitulieren. Aber also vom Mut her muss man sagen, Glückwunsch, ihr macht das eigentlich wirklich gut. Aber wenn man bedenkt, dass sie gegen den Gesalbten Gottes kämpfen, ist das einfach völlig bescheuert. Aber das ist auch so, der Teufel hat an einer Stelle eine Niederlage erlitten. Und dann kommt er aber wieder. Und dann kommt er mitunter stärker. Das ist das, was Jesus sagt, müsste Matthäus 12 sein. Tut mir leid, dass ich das jetzt gerade nicht richtig da habe. Aber auf alle Fälle, es steht, sage ich jetzt mal in Matthäus 12, wenn der unreine Geist ausgetrieben wurde, zieht er umher, durchstreift die Länder und sagt sich irgendwann, ich will zurück in mein Haus gehen. Damit meint Jesus, dass der Mann, der Mensch ist, der besessen war. Und kommt wieder und findet alles gut aufgeräumt und holt sich noch 7 andere und es wird mit diesem Mann schlimmer als zuvor. Und das wollen die hier jetzt auch machen. Die holen sich die Aramäer jenseits des Stromes, das ist der Euphrat, und wollen noch wesentlich mehr. Die sagen, wir haben eine Niederlage erlitten, Schande und so weiter im Orient, das lassen wir nicht auf uns sitzen und jetzt ziehen wir noch mehr dagegen an. Als aber David angesagt wurde, als das aber David angesagt wurde, sammelte er ganz Israel und zog über den Jordan. Und als er an sie herankam, rüstete er sich gegen sie. Und David stellte sich gegen die Aramäer zum Kampf und sie kämpften mit ihm. Und die Aramäer flohen vor Israel. Und David vernichtete von den Aramäern 7000 Wagen und tötete 40.000 Mann zu Fuß. Dazu tötete er Schobach, den Feldhauptmann. Also, wenn wir das jetzt nochmal raufnehmen auf diese ganze Sache mit Besessenheit oder anderes, wo der Teufel halt wiederkommt und es schlimmer wird mit den Leuten. Da kommt jetzt wieder Jesus hinein. Wieder kommt Jesus und er nimmt sich auch eine größere Heermacht mit. Also als ob Jesus eine größere Heermacht bräuchte. Sein Name ist schon genug. Aber er kommt trotzdem mit größerer Gewalt herein, weil er der Stärkere ist. Und tatsächlich wird der Feind auch dann wieder vernichtend geschlagen. Was ist die Lösung dafür, dass jemand nicht wieder mit allem zusammenkommt, dass Jesus bei ihm einzieht? Da, wo Jesus im Herzen ist, kann der Teufel nicht wieder reinkommen. Er kann den Heiligen Geist dämpfen, dadurch, dass wir sündigen und den Geist betrüben und alles Mögliche, dass der Teufel doch irgendwie einen Fuß in der Tür hat. Aber wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wenn Jesus in uns ist, dann kommt davon weniger. Dann können wir tatsächlich jedes Mal zur Angst sagen, oh, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Sanftmut und der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Jetzt habe ich es richtig. Und dann brauchen wir nicht Holz über Kopf alles Mögliche machen, sondern wir können sagen, okay, ich brauche keine Angst haben. Was kann mir ein Mensch tun? Was kann mir der Teufel tun? Der kann mir maximal das Leben nehmen, aber die Ewigkeit kann er mir nicht nehmen. Und wenn ich die Einstellung habe, dann kann mir der Teufel nicht mal das Leben nehmen. Mitunter. Je nachdem, was Gott dann zulässt. Als aber die großen Hadadesers sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, schlossen sie Frieden mit David und wurden ihm untertan. Und die Aramäer wollten den Ammonitern nicht mehr helfen. Also, die einen lassen sich vernichtend schlagen. Die anderen sagen, oh, das ist nicht unser Kampf, wir schließen doch lieber Frieden. zwei unterschiedliche Möglichkeiten. So wie es am Kreuz auf Golgatha zwei unterschiedliche Möglichkeiten gab. Den einen, der mit allen anderen zusammen gespottet hat. Der gesagt hat, bist du der Sohn Gottes, dann hilf dir und uns. Und der andere, der gesagt hat, du bist in dieser miserablen Situation und spottest noch und er hat... Der da hier, der hat nichts getan, was den Tod verdient hätte. Und wendet sich an Jesus und sagt, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm zu, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und als das Jahr um war, zur Zeit, wenn die Könige ausziehen, führte Joab die Heeresmacht aus und verwüstete das Land der Ammoniter und kam und belagerte Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Ah, da ist jetzt die Geschichte mit David und Bathseba. Und Joab schlug Rabba und zerstörte es. Und David nahm ihrem König, im Moment mal, David war noch in Jerusalem, ja, und an dieser Stelle kommt er jetzt, da wo Joab endlich da dran ist, die Stadt zu erobern, sagt er, komm her, damit du die Ehre kriegst und nicht ich. Und David nahm ihrem König die Krone vom Haupt. Und es fand sich, dass sie einen Zentner Gold wog. Und an ihr ein Edelstein war. Und sie wurde auf Davids Haupt gesetzt. Und er führte es auch führte er aus der Stadt sehr viel Beute weg. Als aber das Volk darin führte heraus und ließ sie mit Sägen und eisernen Hacken und Äxten Frondienste leisten. So tat David mit allen Städten der Ammoniter. Und David zog samt dem Kriegsvolk wieder nach Jerusalem. Am Ende, wenn Jesus auf den Plan tritt, am Ende der Zeiten, aber auch in unserer eigenen Situation, dann muss das, was mir vorher zum Bösen dienen wollte, zum Guten dienen. Josef sagte seinen Brüdern, ihr habt es böse gemeint, aber Gott hat es gedacht, gut zu machen. Und das ist dann in Römer 8, 28 der berühmte Vers, wir aber wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen. Luther hat zum Besten übersetzt, es steht da zum Guten, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Also ganz gleich, was der Teufel mit uns vorhat, ganz gleich, was noch an Gutem passiert, Gott lässt alles zusammenwirken, dass es gut wirkt. Und am Ende muss selbst das Böse, was in meinem Leben passiert, an Krankheiten, an Leid, an Schmerzen, an Zurückweisungen, das muss mir alles zum Guten dienen. Und David nimmt dem Ganzen die Krone weg. In Philipperbrief, Kapitel 2, steht der sogenannte Philipperhymnus, dass Jesus sich erniedrigt hat bis zum Tod am Kreuz und ihn Gott darum erhoben hat und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Dass sich in dem Namen Jesu beugen müssen alle Mächte derer, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und mit diesem Namen dürfen wir losziehen. In diesem Namen Jesus muss sich alles beugen. Da dürfen wir zu den Situationen sprechen, in denen wir sind und sagen, der Name Jesus ist ausgesprochen über dir, liebe Situation. Und da kannst du nichts gegen machen. Du hast fortzugehen. Du hast dich unterzuordnen, wie ich mich auch dem Namen Jesu unterordne. Solange ich unter Jesu Namen stehe, habe ich die Autorität des Namens Jesu. Und dann bekommt Jesus diese schwere Krone des Feindes und setzt sie auf sein eigenes Haupt. Und das, was vorher mein Leben vom Feind beherrscht hat, wird plötzlich von Jesus beherrscht. Und ich darf auch siegreich vorangehen damit. Danach erhob sich ein Krieg bei Gaza mit den Philistern. Damals erschlug Sibechai, der Schushathiter, den Saf, der vom Geschlecht der Riesen war, und sie wurden gedemütigt. Und es erhob sich noch ein Krieg mit den Philistern. Da erschlug Elchanan, der Sohn Jairs, den Lachmi, den Bruder Goliaths, den Gathiter, dessen Spießschaft wie ein Weberbaum war. Ich habe keine Ahnung, wie groß ein Weberbaum ist, aber wenn Goliath halt 3 bis 4 Meter hoch groß war, dann wird sein Speer ja dick gewesen sein. Und trotzdem ist er erschlagen worden. Abermals erhob sich ein Krieg bei Gath. Da war ein großer Mann, der hatte je 6 Finger und 6 Zehen. Die waren zusammen 24. Und er war auch von dem Geschlecht der Riesen. Der sprach Israel Hohn, aber Jonathan, der Sohn Schammas, der ein Bruder Davids war, erschlug ihn. Diese stammten vom Geschlecht der Riesen in Gat und fielen durch die Hand Davids und seiner Kriegsleute. Das Interessante ist, David erschlägt ja niemanden, aber es ist trotzdem durch die Hand Davids. Und wenn wir uns dran machen, das Reich des Teufels anzugehen, dann sagt Jesus, die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwinden. Und damit ist nicht gemeint, dass uns die Pforten angreifen, sondern wir stürmen auf die Pforten ein im Namen Jesu. Und die Pforten können nicht gegen an. Einer der Erlöser namens Gottes, da dürft ihr gerne nochmal das anhören, was ich letztes Jahr in Knittling dazu erzählt habe, auf der Homepage nachzuhören. Einer der Erlöser namens Gottes ist, der Herr ist mein Heerbanner. Es ist 2. Mose 17, ich glaube Vers 9. Nee, Vers 16, auf alle Fälle Kapitel 17. Müsste Vers 16 sein. Der Herr, mein Heerbanner. Das ist der Sieg, den uns Gott gibt. Habe ich gerade eben schon mal erzählt. Oder aus 2. Korinther wäre dann, dank sei Gott, der uns alle zeigt, den Sieg gibt durch Jesus Christus. Wir haben den Sieg. Wir müssen manchmal dafür kämpfen. Es ist nicht gesagt, dass wir hinkommen und die Riesen fallen vor uns um. Aber wir haben die Garantie, dass wir die Riesen erschlagen. Übrigens, David gegen Goliath ist kein Bild für uns, die wir vor Riesenaufgaben stehen. Wir sind bei David gegen Goliath die Israeliten, die sich fürchten. Wir sind dann aber auch die Israeliten, die losziehen hinter den Ägyptern her und alles zurückerobern, was die Ägypter uns genommen haben, Ägypter, die Philister uns genommen haben und noch mehr von ihnen erobern. Hier sind wir tatsächlich diejenigen, wir sind die, die mit David unterwegs sind, die gar nicht dabei waren, als er ihn erschlagen hat. Der letzte hier, Jonathan, der Sohn Schammas, der war noch gar nicht am Leben. Er vielleicht war er am Leben, aber er war nicht auf dem Kampf dabei. Die Leute, die mit David unterwegs waren, die sind zu Riesenschlechtern geworden, weil Jesus gesagt hat in Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, ich sage euch, die Werke, die ich tue, die wird er auch tun und größere Dinge tun. Und dann sagt er uns, wie, nämlich durch das Gebet in seinem Namen und dann entsprechend auch handeln natürlich. Und dann dürfen wir auch zu Riesenschlägern werden. Dann dürfen wir tatsächlich das tun, was Jesus auch getan hat. Und ihr könnt euch mal durchlesen, was Jesus getan hat in den Evangelien. Das ist so einiges. Das Einzige, was wir nicht direkt tun, ist für die Sünden der Welt sterben. Allerdings braucht es manchmal schon, dass wir sterben, damit andere erlöst werden. Und sei es tatsächlich so krass wie bei Stephanus, dessen Tod bei Saulus was ausgelöst hat. Kapitel 21. Mal gucken, ob ich es ganz durchschaffe. Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Das Krasse ist, in 2. Samuel 24 ist genau diese Geschichte auch erzählt. Das ist jetzt das offensichtliche Sündigen Davids, was ich gemeint habe. Aber in 2. Samuel 24 ist es Gott und nicht der Satan. Ist das ein Widerspruch? Ja, aber nur für uns. Und zwar erstmal nur auf den ersten Blick. In Jakobus 1 heißt es, niemand solle sagen, wenn er versucht werde, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versuchen. Er kann auch selber nicht versucht werden zur Sünde. Und dieses Wort versuchen, das dort im Griechischen steht, peirazo, das kann bedeuten prüfen und versuchen. In dem Punkt meint Jakobus tatsächlich versuchen durch Gott. Auf der anderen Seite, in 1. Mose 22, versucht Gott den Abraham oder er prüft ihn. Im Griechischen ist tatsächlich dieses Wort peirazzo wieder benutzt worden in der Übersetzung. Also da hat Gott Abraham versucht, aber er versucht doch niemanden, ja, weil er ihn geprüft hat. David wurde geprüft von Gott und er wurde versucht vom Teufel. Er wurde gereizt in diesem Fall sogar. Aber auch aus noch einem anderen Grund, weil Israel sich versündigt hatte. Das kommt dann in 2. Samuel 24 nochmal vor. Also es steckt einiges mehr drin. Ich kann das heute auch nicht alles auseinanderklammbüstern. Dazu wäre ein ganzer Abend da nötig, aber ich habe nicht die Lust dazu, ehrlich gesagt. Hier ist es jetzt der Satan, stellt sich gegen Israel und reizt David, dass er Israel zählen ließe. Und David sprach zu Joab und den Obersten des Volks: Geht hin, zählt Israel von Beersheba bis Dan und bringt mir Kunde, damit ich weiß, wie viel ihrer sind. Joab sprach: Der Herr tue zu seinem Volk, wie es jetzt ist, 100-mal so viel hinzu. Aber, mein Herr und König, sind nicht alle meinem Herrn untertan? Warum fragt denn mein Herr danach? Warum sollte eine Schuld auf Israel kommen? Das ist nämlich in 2. Mose 31 kriegt Mose gesagt, wenn das Volk gezählt wird, sollt ihr ein Sühneopfer dafür tun, denn eigentlich soll das Volk ja gar nicht gezählt werden. Es wird zwar hinterher gezählt, nur die Kriegsmänner aber. Also hier ist tatsächlich die Sünde, dass David das Volk zählen lassen möchte. Er möchte wissen, wie stark bin ich denn? Ich habe ja schon einen Krieg gewonnen, ich habe noch mehr Kriege gewonnen. Wie viel habe ich denn? Aber das Königswort blieb fest gegenüber Joab. Und Joab ging hin und zog durch ganz Israel und kam nach Jerusalem zurück und gab David die Zahl des gezählten Volkes an. Es waren von ganz Israel 11 mal 100.000 Mann, also 11 Millionen, die das Schwert trugen, und von Juda 470.000 Mann, die das Schwert trugen. Levi aber und Benjamin zählte er nicht. Denn Joab war das Königswort ein Greuel. Und das Interessante ist, Joab, der sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert hat, der ist in diesem Fall besser. Und jetzt Vers 7. Dies alles aber missfiel Gott sehr und er schlug Israel. Und wir haben es ja schon gehabt, also gerade eben in Kapitel 24 in 2. Samuel war es Gott selber. Und es ist fast, als hätte Gott einen Anlass gesucht, dass er ins Gericht gehen könnte. Das klingt ziemlich gemein. Und ich lasse es tatsächlich auch eher stehen. Ich möchte nur noch dazu sagen, manchmal wirkt es so, als würde uns Gott irgendwie ins Messer laufen lassen, um uns dann zu richten. Aber das ist tatsächlich so, Gott lässt eine Prüfung zu und wir widerstehen der Prüfung nicht. Und Gott sagt mitunter sogar, ja, das ist eigentlich in Ordnung, was du machst, du hast ja eine Freiheit und alles. Und wir hören drauf, laufen dann aber halt ins Messer und fühlen uns schuldig dafür und alles, weil wir dem Ganzen nachgegeben haben. Wir haben Vergebung, aber wir sind dem Ganzen trotzdem gefolgt und müssen feststellen, dass der Teufel das, was Gott uns als Prüfung hingestellt hat, es genutzt hat als Versuchung. Und dann kommt ein Gericht. Allerdings ist das Gute, dass wir auch das Gericht nicht unbedingt so zu tragen haben wie Israel, sondern wir haben Jesus. Da sprach David zu Gott: Ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Nun aber nimm weg die Schuld deines Knechts, denn ich habe sehr töricht getan. Und der Herr redete mit Gad, dem Seher Davids, und sprach: Geh hin, rede mit David und sprich. So spricht der Herr: Dreierlei lege ich dir vor. Eins erwähle dir davon, das ich dir tue. Also David gibt seine Schuld ganz klar zu, wie er es auch schon bei Bathsheba getan hat. Anders als bei Saul, der vor dem Volk geehrt werden wollte, der es nur dem Propheten ein bisschen zugegeben hat. David gibt es selber vor Gott zu. Und darum kommt auch eine Lösung, aber eine Lösung, die nicht unbedingt so schön ist. Übrigens, David zeigt hier das Herz, das wir haben sollten, und das Herz, das Jesus noch viel mehr hat. David sagt, ich bin allein schuld. Er übernimmt Verantwortung, anders als Adam und Eva. Und Jesus selber hat in gewisser Weise gesagt, ich habe Schuld. Ich habe all die Schulden, die die anderen hatten, die habe ich auf mich genommen. Und da ist es jetzt andersrum. Da wollen wir plötzlich bei unserer Schuld sagen, nee, das ist meine. Also wenn wir halt sagen, ich nehme das nicht an, was Jesus für mich getan hat. Und dann muss Gott uns bestrafen. Aber andererseits hat Jesus gesagt, ich habe die Schuld. Bestraft auch mich und nicht das Volk. So herrlich. Und dieser Gad, der jetzt erwähnt wird, das ist auch herrlich. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo es steht. Das musste ich nochmal nachgucken. Aber es wird geschrieben, dass die Samuel-Bücher von Samuel geschrieben wurden, von Nathan und von Gad. Und das ist dieser Gad hier. So. Und Gad sprach zu David, als er zu ihm kam, so spricht der Herr, er wähle dir entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate Flucht vor deinen Widersachern, auch nicht schön, vor deinen Widersachern und dem Schwert deiner Feinde, dass es dich ergreife, oder 3 Tage das Schwert des Herrn, und Pest im Lande. So sieh nun zu, was soll ich antworten dem, der mich gesandt hat. Also weil David sich versündigt hat, gibt es hier 3 verschiedene Varianten. Entweder 3 Jahre Hungersnot, also das ganze Volk betroffen. 3 Monate Flucht, wie er es schon mal vor Absalom hatte. Und David ist mittlerweile noch ein paar Lenze älter. Wahrscheinlich so gegen 60 an diesem Punkt. Oder, was könnte noch sein, das Volk ist nochmal dran zu sterben, 3 Tage lang. Super, da ist jetzt nicht die Wahl zwischen Pest und Cholera, da ist die Wahl zwischen Pest, Cholera und Lepra. Also in diesem Fall tatsächlich Pest auf der einen Seite noch dabei. David sprach zu Gad, mir ist sehr Angst, doch ich will in die Hand des Herrn fallen. Denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber ich will nicht in Menschenhände fallen. David gibt die Entscheidung in gewisser Weise wieder ab und sagt, also, ich habe keine Ahnung, welches von diesen 3 Übeln das Beste ist. Ich kann nur eins sagen, ich habe keine Lust, in die Hände der Menschen zu fallen. Also, mit anderen Worten, A oder C, aber ich habe keine Lust auf B. Das will ich einfach nicht. Und Gott respektiert das. David sagt, ich überlasse Gott die Wahl. Denn Gott gibt seinen Leuten das Beste, die ihm die Wahl überlassen. Da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, sodass 70.000 Menschen aus Israel starben. Ja, aber eben alles gleich schlimm. Und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, es zu verderben. Aber während des Verderbens sah der Herr da rein und es reute ihn das Übel. Und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete, es ist genug. Lass deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber stand bei der Enge, Tenne Araunas des Jebusiters. Gott führt das Gericht aus und währenddessen sagt Gott selber, ich will das Gericht nicht durchführen. Und sagt zum Engel des Herrn, hör auf. Der Engel des Herrn, das ist im Alten Testament Jesus, bevor er Mensch wurde. Das heißt, Gott, der Vater im Himmel, sagt zu seinem Sohn, der auf der Erde das Gericht ausübt, halt ein, ich will das nicht. Wir haben oft dieses Bild von Gott im Kopf, dass er auf seinem Thron sitzt, ganz wütend, und Jesus ihn ganz davon abhalten muss und sagt, ich springe in die Bresche. Es ist eigentlich sogar umgekehrt. Jesus ist auf der Erde und richtet das Unheil an, und der Vater sagt, nein, lass es. Aber es ist halt so krass, hier kommt Jesus ins Spiel, der das Gericht ausübt. Jesus, der später auf Golgatha ist und an dem das Gericht selber geübt wird. Und jetzt, es ist auch noch dieser ganz wichtige Ort, die Tenne Araunas des Jebusiters. Darauf kommen wir jetzt nämlich gleich noch. Und ich kümmere mich tatsächlich jetzt nicht darum, wie lange es noch dauert. Ich habe die Uhr im Blick, aber ich will das jetzt noch weitermachen, weil es so toll ist und ich hoffe, ihr haltet aus. Und David hob seine Augen auf und sah den Engeln des Herrn stehen zwischen Himmel und Erde. Und ein bloßes Schwert in seiner Hand ausgestreckt über Jerusalem. Keine Ahnung, ob die anderen den Engel auch gesehen haben, aber David als ein Prophet, als Gesalbter Gottes, der sieht in das ganze Ding zwischen Himmel und Erde. Er sieht in die geistliche Welt hinein und sieht den Engel des Herrn, also er sieht Jesus, wie er das Schwert in der Hand hat. Und das Gericht üben will. Über Jerusalem auch noch. Also David weiß, es sollte eigentlich meiner Stadt in den Kragen gehen. Und jetzt zeigt sich Davids Herz. Das Herz, das auch sich dann bei Jesus zeigt. David hätte noch weiter sagen können, ja, diesem Volk geschieht es recht und mir geschieht es auch recht. Herr, mach weiter. Und Gott hätte zum Engel des Herrn gesagt, mach weiter. Und es wären noch mehr Leute gestorben an diesem Tag. David sprach zu Gott, bin ich's nicht, der das Volk zählen ließ? Bin ich's doch, der gesündigt und der das Übel getan hat? Diese Schafe aber, was haben sie getan? Auch so wunderbar, dass Israel dort als Schafherde bezeichnet wird. Ich könnte noch mehr drin baden in diesem Text, aber ich will doch einigermaßen schnell noch durchgehen, dass wir heute noch nach Hause kommen. Herr, mein Gott, lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein und nicht gegen dein Volk es zu plagen. David springt hier in die Bresche. Es gibt einen Text in Hesekiel. Ich bin mir leider nicht sicher, in welchem Kapitel. Ich glaube, es ist Kapitel 36, aber nee, 35 müsste sein. Wo Gott sagt, ist denn keiner da, der ins Mittel springt, damit Gott nicht das Volk verurteilen muss? Und dann heißt es, darum springt er selber in die Bresche und tritt selber für das Volk ein. Und David macht das hier und sagt, ich habe die Schuld. So wie Jesus ultimativ ihm gesagt hat, ich habe die Schuld des Volks. Bitte verschon meine Schafe. Und das Krasseste ist hier auch noch, David sagt, lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein. Und das ist jetzt hier das Interessante. Das Vaters Haus. Das Haus Isais. Hört es euch einfach hinterher nochmal an, wenn euch das jetzt zu sehr über den Kopf wächst. Aber es ist einfach herrlich. In Jesaja 11 wird vom Haus Israel berichtet, dass ein abgehauener Holzstumpf ist. Das ist in den Kapiteln vorher. Und aus diesem Stamm heraus kommt ein Reis hervor. Aus dem Stamm Isai kommt ein Reis hervor. Das ist übrigens, wenn man das jetzt übers Lateinische hinnimmt, ist es die Wurzel Jesse oder es ist ein Ros entsprungen. Das ist das Weihnachtslied. Hätten wir heute singen können. Aber das wäre etwas komisch gewesen. Andererseits, warum mal nicht? Das Haus des Vaters Davids, über das Gericht kommen soll, ist in diesem Reis aus dem Stamm Isais. Und dieser Reis aus dem Stamm Isais, das eine Wort, doch das ist, glaube ich, sogar, das müsste ich nachgucken, ich bin mir aber ziemlich sicher, ist in diesem Fall das Wort Netzer. Netzach ist der Spross, der Reis. Wisst ihr zufällig, wie die Stadt heißt, in der Jesus aufgewachsen ist? Richtig, Nazareth. Nazareth kommt von Netzer, der Spross, Sprosslingen. Jesus ist der Spross, über den das Gericht gekommen ist. Nicht über Israel. Und nicht nur nicht über Israel, sondern auch nicht über alle anderen, die zu ihm gehören. Bäm! Ja! So, weiter geht's. Und der Engel des Herrn sprach zu Gad. Er solle David sagen, dass David hinaufgehe und dem Herrn einen Altar aufrichte, auf der Tenne Araunas des Jebusiters. Also genau dort, wo Jesus, der Engel des Herrn, steht. Soll ein Altar gebaut werden. Altar steht für das Gericht, durch das Feuer drauf, das Opfer wird darauf, erhält stellvertretend das Gericht. Einer der Aspekte bei den Opfern. Und dadurch, dass das Fleisch verbrannt wird, weiß Gott, oder riecht Gott, das Fleisch ist verbrannt, es ist ein Wohlgeruch für mich, ich muss kein Gericht mehr ausüben. Und David ging hinauf nach dem Wort Gads, das dieser geredet hatte, in dem Namen des Herrn. Arauna aber wandte sich um und sah den Engel und versteckte sich und seine vier Söhne mit ihm. Also wenigstens Arauna sieht ihn auch. Arauna aber drosch Weizen. Auch nochmal interessant. Der Weizen, das gucke ich jetzt lieber nach, bevor ich da was Falsches sage. So weit möchte ich es dann doch richtig haben. Gibt nämlich zwei Varianten. Die Weizenernte ist das die erste oder die zweite? Moment, ich gucke im Buch Ruth nach, das ist das Witzige dabei, da finde ich das nämlich schneller. Ich habe die andere Gerstenernte im späteren Kapitel gefunden, dann muss die Weizenernte die erste sein. Dann passt das soweit, wie ich es gedacht habe. Die Weizenernte ist die Ernte, die zum Passafest stattfindet. Und das Passafest ist die Zeit, in der ist das Passafest ist das Fest, das wir heute als Ostern haben. Darum mag ich das alles so. Da steckt so viel drin. So. Als nun David zu Arauna kam, sah Arauna auf und ward David gewahr. Und er ging von der Tenne weg und fiel vor David zur Erde nieder auf sein Antlitz. David aber sprach zu Arauna, gib mir den Platz der Tenne, dass ich dem Herrn einen Altar darauf baue. Für den vollen Preis sollst du ihn mir geben, damit die Plage unter dem Volk aufhöre. Wichtige Sache noch bei der Tenne. Eine Tenne ist auf einem Hügel normalerweise, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Also, im biblischen Bild stand das Ganze, um das, was für Gott wichtig ist, nämlich die Frucht, die Ernte, zu trennen von dem, was nicht dazu gehört. Das sind die Gottlosen, die vom Wind verweht werden, wie die Spreu. Psalm 1 übrigens. Also, David sagt jetzt, ich kaufe dir den Ort ab, damit ich einen Altar bauen kann. Arauna aber sprach zu David, nimm ihn dir und mache mein Herr und König, wie dir es gefällt. Siehe, ich gebe die Rinder zum Brandopfer und die Dreschlitten als Brennholz und Weizen zum Speisopfer, das gebe ich alles dir. Arauna sagt, nee, ich will, dass es möglichst schnell zu Ende ist. Bitte dir, ich gebe dir alles umsonst. Aber David, der König, sprach zu Arauna, nicht doch, sondern für den vollen Preis will ich's kaufen, denn ich will nicht, was dein ist, für den Herrn nehmen und will's nicht umsonst zum Brandopfer haben. David sagt, meine Schuld hat einen Preis und ich will hier nicht sagen, dass ich nicht zahlen würde. Und ist damit nochmal ein Bild für Jesus, der gesagt hat, Das hat einen Preis zu erfüllen. Da muss ein Preis gezahlt werden. Und der Preis für die Sünde ist der Tod. Oder der Sünde Sold ist der Tod. Römer 6, 23. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben durch Jesus Christus. Wo Jesus sagt, ich selber nehme eure Schuld auf mich und bezahle den Preis, nämlich mich selbst. Ich nehme das nicht umsonst hin. Und auch wir sollen diese Ansicht haben, das soll mich was kosten. Und manchmal ist das, was, dass es mich was kostet, einfach nur, dass ich beim Lobpreis meine Arme hebe und vor den anderen Menschen komisch aussehe. Es kann bedeuten, dass ich mitsinge, auch wenn ich sage, nee, ich kann dich auch nicht singen, aber Gott sagt, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Es kostet etwas, aber es ist richtig und wichtig. So gab David dem Arauner für den Platz Gold im Gewicht von 600 Lot, also richtig viel Geld. Und David baute dem Herrn dort einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und als er den Herrn anrief, erhörte er ihn durch das Feuer, das vom Himmel fiel, auf den Altar mit dem Opfer. So wie Jesus gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der Herr gebot dem Engel, dass er sein Schwert in seine Scheide stecke. Damals, als David sah, dass ihn der Herr erhört hatte auf der Tenne Araunas, des Jebusiters, und er dort Opfer darbrachte, aber die Wohnung des Herrn, die Mose in der Wüste gemacht hatte, und der Brandopferaltar waren zu der Zeit auf der Höhe bei Gibeon, also nebenan. David aber konnte nicht hintreten und vor ihn treten, um Gott zu befragen. So erschrocken war er vor dem Schwert des Engels des Herrn. Da sprach David: Hier soll das Haus Gottes des Herrn sein, und dies ist der Altar für die Brandopfer Israels. Damit sind wir übrigens beim ersten Vers von Kapitel 22, falls ihr keine Bibel dabei habt, jetzt hier zum Mitlesen. Der Tempelplatz ist gefunden, und zwar am Tag des Passafests. Und der Tempel, haben wir beim letzten Mal schon gehabt, ist ein Bild für Jesus und ist ein Bild für uns als Gemeinde. Wann ist er gefunden worden? Eben zum Passafest, weil das Passafest ein Bild ist für Karfreitag und Ostern, für unsere Erlösung von unseren Sünden, wo Gott für uns eingetreten ist in seinem Sohn, weil der Sohn selber das Gericht vollübt hat an sich selber gewissermaßen. Das ist der Berg Moria. In dem Land Moria hat Gott dann auch dem Abraham einen Berg gezeigt. Vielleicht war das dann Gibeon, das kann ich gerade nicht sagen. Manche sagen auch, dass der Berg dann ausgehöhlt wurde und ein Teil davon Golgatha war, auf alle Fälle. Da ist der Ort des Tempels, an dem Gott bald nun wohnen wird. Und für uns dann auch nochmal der Ort, an dem Jesus dann hingetreten ist, an dem Jesus war. Golgatha, das ist der Ort, für uns nun der Tempel ist. Das ist der Ort, wo wir jetzt in Jesus mit Gott in Verbindung sind, wo Jesus in uns wohnen kann. Und Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns durch dein Wort immer wieder zeigst, was du für uns getan hast. Und was du für uns tun willst und wo du uns auch gebrauchen willst dazu. Hilf du uns, dass wir von deinem Sieg auf Golgatha her leben. Und hilf du uns, dass wir vorangehen, dass wir lernen, was unsere Rechte sind als Kinder Gottes. Und dass wir dann auch tatsächlich nicht tolerieren, was der Teufel uns nehmen will und was er uns schon genommen hat, sondern dass wir es uns zurückholen im Namen Jesu. Weil du vor uns herziehst, weil wir in deinem Namen den Sieg davontragen. Und wir bitten dich das und danken dir, dass du uns hörst, in deinem Namen. Amen.